Ja, das habe ich schmerzhaft gelernt, weil ich mich immer versteckt habe und gedacht habe, ich darf mich nicht zeigen mit meiner Geschichte. Und das hat mich in Depressionen geführt damals und in Isolation, in wirklicher Einsamkeit. Da habe ich mich allein gefühlt. Und habe dann damals einen entscheidenden Schritt gemacht, weil ich in der Ausbildung zum Sozialassistenten gesteckt habe. Und ich wusste, dass ich kurz vorm Scheitern war. Ich habe die ersten Tage schon wieder zu Hause verbracht, Decke über den Kopf, keinen Antrieb gehabt. Und ich habe dann was ganz Entscheidendes gemacht. Ich habe mich vor die Klasse gestellt und die wussten alle nicht von meiner Vergangenheit. Und habe dann ganz ehrlich über mein Leben erzählt und habe gesagt, ich brauche eure Hilfe, um an mein Ziel zu kommen. Ich möchte den jungen Menschen helfen. Ich habe aber nie gelernt zu lernen. Ich weiß nicht, wie Schule funktioniert. Und von diesem Tag an hat die ganze Klasse, alle Lehrer und der Schulleiter mir geholfen, diese Ausbildung zu überstehen. Und da war für mich der größte Effekt Ehrlichkeit und öffne dich. Und ich bin heute so offen, dass ich auch nicht mehr angreifbar bin. Es gibt nichts mehr, was die Leute sich nehmen können von mir, weil alles ist schon da. Und das nimmt komplett den Druck.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tach und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Häusler und dies ist die erste von zwei Folgen zum Thema Einsamkeit und Jugendfrust im Rahmen unserer Kopfsalat-Sonderedition Einsamkeit. Wer bereits die vorhergehenden Folgen gehört hat, ist schon ein bisschen drin im Themenkomplex Einsamkeit. Für die Neuzuhörenden eine ultra kurze Definition. Einsamkeit ist ein subjektiv empfundenes Beziehungsdefizit. Einsamkeit entsteht also, wenn Menschen eine negative Diskrepanz zwischen den sozialen Beziehungen wahrnehmen, die sie sich wünschen, und jenen, die sie tatsächlich erleben. Also zum Beispiel, wenn man weniger echte Freundschaften hat, als man gerne hätte oder zumindest das Gefühl hat. Es geht dabei um die Qualität, die Intensität und die Tiefe von Beziehungen, nicht um die Anzahl von Freundinnen. Das heißt, man kann auch echt viele Freunde haben und sich trotzdem einsam fühlen. Alleinsein wiederum ist natürlich was anderes, weil viele Menschen sind gerne auch mal alleine, aber einsam ist niemand gerne. Und soziale Isolation ist auch nochmal was anderes, weil es sich dabei um eine tatsächliche, objektive Unterversorgung mit sozialen Kontakten handelt. Also wenn man also tatsächlich mit zu wenigen Menschen tieferen Kontakt hat. Aber lasst euch nicht täuschen, nur weil Einsamkeit eine Empfindung, eine Wahrnehmung, ein Gefühl ist, ist sie nicht weniger belastend oder wirkmächtig. Und was hat die Einsamkeit jetzt mit Jugendfrust zu tun? Das finden wir heraus und dafür habe ich jemanden zu Gast. Er kommt aus Königswinter und lebt auch heute im Eisbach in Königswinter. Er arbeitet seit vielen Jahren mit Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen. Und 2019 hat er gemeinsam mit weiteren Engagierten den Verein Simon Butter Jugendcoaching e.V. gegründet. Und sein Ziel dort ist es, junge Menschen so zu unterstützen, wie er es selbst in seiner Jugend vermisst hat. Sein eigener Lebensweg ist nämlich stark von Krisenerfahrungen geprägt. Und nach Entgiftung und Therapie hat er 2017 eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Sozialassistenten absolviert. Und anschließend hat er als Respekttrainer in einem Trainingscamp gearbeitet, und zwar mit hochdelinquenten Jugendlichen, die also häufiger und intensiv straffällig geworden sind. Seit 2021 ist sein Verein auch Kooperationspartner von Jugendämtern deutschlandweit und arbeitet zusätzlich mit dem Innenministerium in Nordrhein-Westfalen und der Polizei NRW zusammen. Und sein persönlicher Ansatz bei dieser Arbeit ist, individuelle bedarfsorientierte Arbeit mit Jugendlichen und den Fokus auf Beziehung, Vertrauen und Perspektivaufbau. Und damit herzlich willkommen, Simon Butter.
Danke, Sven. Was für eine tolle Einleitung. Ich bin super glücklich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Wir sind uns schon einmal vorher begegnet in anderem Kontext und ich freue mich auch sehr über die Wiederbegegnung. Toll, ja, dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns nach Berlin.
Danke, dass ich hier sein darf.
Schön. Simon, hast du uns ein Ereignis mitgebracht, ein Highlight, das dich in der jüngeren Vergangenheit begleitet hat? Ein Ereignis, wo du sagst, ach, das hat mich irgendwie noch so ein bisschen begleitet, das hat mich berührt, vielleicht eine Kleinigkeit im Alltag oder so?
Ja, also ich habe vor 2 Tagen noch einen ganz schönen Moment gehabt. Mir hat ein Jugendlicher aus dem Nichts ein Lied zugeschickt, was er selber geschrieben hat. und selber vor der Kamera vorgetragen hat. Und darum ging es um sein eigenes Leben, um seinen eigenen Schmerz und seine eigenen Erfahrungen, die er negativ durch seine ganze Jugend mitgenommen hat und hat sich in diesem Lied bedankt bei mir, weil ich in seinen Augen der Gamechanger war. Und das kam vor 2 Tagen aus dem Nichts bei mir an. Und das sind die größten möglichen schönen Momente für mich.
Oh, wow. Ja. Krass.
Und voller Mut und voller Stärke. Also der hat da wirklich was reingelegt. Und das war Gänsehaut pur. Und ich krieg jetzt sofort wieder Gänsehaut.
Ja, ich auch. Allein vom Erzählen. Mhm. Krass. Und was für eine... Also wie toll, dass ihm das gelungen ist, das alles zu transformieren in etwas Kreatives, dass er die Größe besitzt, dir das mitzuteilen. Das ist ja auch eine emotionale Offenbarung.
Richtig, und er hat sogar öffentlich gepostet auf Instagram. Und er war vor allen Dingen eher so in der Mobbing als Opfer in der ganzen Schullaufbahn unterwegs gewesen, hat sich nie verstanden gefühlt, alleine gefühlt, von der Familie auch. Und da ist er raus jetzt und jetzt hat er diese neue Stärke und geht nach vorne, blüht auf und das war so der lebende Beweis dafür, ne, dass er da drüber geht.
Ja, krass. Was für eine schöne Bestätigung deiner Arbeit.
Ja, das ist der höchste Lohn, den ich bekommen darf. Ja.
Ja, Hammer. Vergiss mein Highlight. Wow, wir lassen das so stehen. Ich finde das so stark, Hammer. So und ist auch wirklich gerade eine gute Überleitung, weil was ich dich als Eingang fragen wollte, so, wir sprechen ja in der Öffentlichkeit so über so etwas wie Bevölkerungsgruppen und auch Begrifflichkeiten und so oft halt so abstrakt und so analytisch, ja, und Gruppen werden sowieso zu so einer homogenen Masse gemacht und es hat dann alles so was Theoretisches und manchmal habe ich das Gefühl, dass es dadurch halt eben auch so unkonkret ist und so wenig Bezug zur Realität hat. Und deswegen wollte ich dir eine Frage stellen, die ist sehr persönlich und du kannst natürlich jederzeit wählen, ob du sie beantworten magst oder nicht. Aber hast du schon mal Einsamkeit erlebt? Ist das Teil deines Lebens? Hast du dich schon mal einsam gefühlt?
Ja, ich habe mich einen Großteil meines Lebens tatsächlich einsam gefühlt und vor allen Dingen in der Kindheit, gerade im Alter zwischen 6 und 9, würde ich sagen, habe ich mich sehr einsam in der eigenen Familie vor allen Dingen gefühlt. Und daraus resultierend aber auch draußen im Umfeld zwischen Gleichaltrigen. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin anders und ich gehöre nicht so richtig dazu. Ich muss mich schämen. Und da habe ich mich sehr einsam gefühlt. Und ich habe versucht, das zum Ausdruck zu bringen, auch in meiner eigenen Familie. Ich weiß noch ganz genau, ich habe als 7-Jähriger ein Lied selber geschrieben und habe das vorgetragen. Und in diesem Lied war aber mein ganzer Schmerz, mein ganzer Verlust und meine Sehnsucht drin. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich das vorgetragen habe bei einer Familienfeier und ich habe danach Applaus geerntet. Und ich dachte mir, okay, aber ihr habt nicht verstanden, ihr habt nicht zugehört, was ich gesagt habe, sondern einfach nur den Applaus für das, was ich an Mut vielleicht aufgebracht habe, aber nicht den Inhalt. Und ich habe mich danach gefühlt, dass es, egal wie ich es formuliere, egal wie ich es verpacke, es wird nicht verstanden und nicht gesehen, nicht gehört.
Ja, hast dich im wahrsten Sinne des Wortes nicht gehört gefühlt. Erstmal, was für ein Zirkel, was für ein Kreislauf, dass dir dieser junge Mensch gerade ein Video geschickt hat.
War sehr passend jetzt gerade, ja, hast du vollkommen recht.
Und dann was für ein Anschluss an deine eigene Biografie.
Das hat mich tatsächlich auch dran erinnert, als ich den Song gesehen habe.
Was jetzt im Rückblick und mit deiner vielen Beschäftigung mit diesem ganzen Thema, woher kam das damals?
Reflektiert gesehen kam das daher, dass mein Vater ist nicht mein leiblicher Vater. Ich bin durch eine anonyme Samenspende entstanden und bin in einer Lebenslüge groß geworden. Also außer meine Mutter und mein Ziehvater in dem Fall wusste das niemand, auch die eigenen Großeltern nicht. Und ich glaube, dass mein Vater damals mit meiner Mutter die Beziehung eingegangen ist, weil vorher alle Frauen ihn verlassen haben bei dem Thema, ich bin zeugungsunfähig. Und meine Mutter war damals beim Frauenarzt am Arbeiten und wusste, da gibt's auch Alternativen. Und ich denke, dass mein Vater das einfach mitgemacht hat, weil die Frau ihn dann nicht verlassen hat. Und er konnte uns als Kinder nie annehmen, hat uns auch in dem Fall nicht so geliebt und war nie präsent für uns. Und meine Mutter war sehr ängstlich, sehr strukturiert und hat sich an allem festgehalten. Sie war sehr depressiv, sehr belastend, hatte eine Wochenbettdepression schon mit meiner Schwester gehabt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss eine Rolle erfüllen bei meiner Mutter. Also ein perfektes Außenleben, ein guter Schüler sein, freundlich, hilfsbereit, klare Regeln sofort einhalten. Und alles, was davon abgewichen ist, war für mich nicht greifbar. Und ich durfte auch nichts außer der Reihe. Es musste immer alles irgendwie so laufen, wie es vorgegeben war. Es gab auch keine Ausgaben, die irgendwie außer der Reihe waren. Im Urlaub hat sie Buchhaltung geführt über jede Ausgabe, obwohl wir es eigentlich nicht nötig gehabt hätten. Wir waren jetzt nicht reich, aber wir konnten uns Dinge erlauben. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich nur so zu funktionieren habe. Und mir kam das erst vor einem halben Jahr im Sinn, dass ich, glaube ich, auch Handball zum Beispiel nur für meine Eltern gespielt habe, weil ich über die Leistung quasi Applaus bekommen habe, Anerkennung bekommen habe. Und meine Eltern haben beide Handball gespielt. Ich selber mochte nie Handball. Mhm. Ich habe mich immer gefreut, wenn Fußballtraining beim Handball war und war aber sehr gut da drin. Ich war auch in den Auswahlmannschaften in der Jugend. Und heute weiß ich aber, ich habe es nur für meine Eltern gemacht, damit ich die Wertschätzung bekomme. Und ich habe mich halt alleine gefühlt und nicht gesehen gefühlt in der Zeit.
Und meinst du, sie war so strikt und so regelbasiert, weil ihr das in ihrem eigenen Zustand geholfen hat? Hat sie sich damit Struktur gegeben und das war ihr Halt?
Oder? Ich glaube, dass meine Mutter sehr ängstlich und unsicher war. Mhm. Ja, aber natürlich auch von der Prägung der Erziehung. Also sie kennt das auch nicht, Liebe, Nähe. All diese Themen, die habt ihr auch nicht uns beigebracht. Ich kenne kein Ich liebe dich, keine herzliche Umarmung, sondern eher so ein statisches Kraulen über den Rücken, was nach einer Minute aufgehört hat. Das war alles an Nähe. Ich glaube, dass da ganz viel zusammengekommen ist. Also einmal die Erziehung, dann aber die eigene Angst und Sorge und auch die Depression, das ganze psychische Thema, was sie belastet hat ein Leben lang. Denke ich mal, dass das alles zusammengespielt hat bei ihr.
Und wenn du sagst, eine Lebenslüge, dann in dem Moment, wo du es erfahren hast oder dass quasi das gesamte Handeln in diesem Familienkonstrukt davon so stark geprägt war, dass das der Elefant im Raum sozusagen stand, der künstlichen Befruchtung? Also
ich meine, Schwester und ich hatten immer das Gefühl, irgendwas ist hier noch im Busch. Wir konnten es aber nie greifen und es wurde auch immer abgelehnt, wenn da Gespräche aufgeploppt sind. Ich weiß noch, dass unser Ziehvater damals meiner Schwester gedroht hat, wenn du 18 bist, muss ich dir mal was erzählen. Und daraufhin hat unsere Mutter uns zusammengesetzt und uns das in Ruhe erklärt. Ich weiß noch, dass meine Mutter vor allen Dingen immer gesagt hat, ich bin die ehrlichste Person, ich lüge nicht, ich bin immer bei der Wahrheit und das hat sie von uns auch verlangt. Und dann kam das raus und das hat alles kaputt gemacht, ne, an Vertrauen. Weil das war die größte Lüge überhaupt in meiner Wahrnehmung damals.
Okay, das ist ja echt hochgradig verwirrend, eben so ein diffuser Zustand. Und was hat das, oder welche Folgen hatten das für dich gehabt?
Also ich war in dieser Lebensphase, wo ich das erfahren habe, 14 Jahre alt, war sowieso schon weit weg von der Normalität, sage ich mal, war sehr belastet, abhängig, kriminell gewesen in dieser Zeit. Und das kam gar nicht in meine Emotionen damals, das kam viel später. Ich habe das nicht an mich rangelassen, ich habe sofort eine Lüge erfunden, um in meinem Freundeskreis das zum Ausdruck zu bringen, aber gleichzeitig mich nicht angreifbar zu machen. Also ich habe gesagt, ich bin durch eine Samenspende entstanden, aber ich habe meinen Vater schon kennengelernt. Ich weiß, wer mein leiblicher Vater ist, wusste ich aber nicht. Ich weiß noch, ich habe meinen Atlas damals aufgeklappt und war immer so ein Fan von Italien. Und dann habe ich Städtenamen aus Italien genommen, Saluzzo, Rossano, das sind zwei Kleinstädte und so habe ich dann ihn genannt, das ist mein Vater, Saluzzo, Rossano und er kommt aus Salerno, das weiß ich noch ganz genau, das war die Lüge, die ich sofort seit der ersten Sekunde dann genutzt habe und in meinem Umfeld ja so ausgesprochen habe und irgendwann habe ich das sogar selber geglaubt, ich wollte halt nicht in diese Gefahr eintappen, ne, dass die Jungs um mich herum das irgendwie als Thema nutzen, ne? Ja. Und du weißt nicht, wer dein Papa ist oder hacken da drauf rum. Und für mich war das dann die beste Lösung. Also ich konnte mir irgendwie Luft machen, dass mein Ziehvater, den ich immer dachte, das wäre mein leiblicher Vater, nicht mein Vater ist. Aber ich wollte diesen leeren Raum füllen.
Ja. Jetzt hast du im Nebensatz gerade auch einen großen Sprung gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt schon gewalttätig, kriminell. Gibt es da einen Zusammenhang? Also oder kannst du für dich einen Zusammenhang herstellen?
Ja, der Zusammenhang war bei dem Ursprung, dass ich nicht gehört und gesehen worden bin. Ich hatte das Gefühl, wenn ich das zu Hause nicht schaffe, dann muss ich es draußen schaffen. Und ich weiß, dass mein Einstieg in diese Welt Diebstahl war, um mir Produkte zu kaufen, wie ein belegtes Brötchen, eine Süßigkeiten-Tüte und einen Kakao vom Bäcker, um in der Pause in der Grundschule mich nicht zu schämen und in der Ecke mein Pausenbrot zu essen. Weil ich hatte immer so ein liebloses Butterbrot dabei gehabt, eine Apfelschorle, die in der Wasserflasche umgefüllt worden ist. Und da habe ich mich geschämt für, das bei den coolen Jungs und Mädels zu essen und zu trinken. Und mit dem ersten Diebstählen konnte ich mir das erlauben dann und musste mich nicht mehr schämen, war dabei und wurde gesehen. Und dieses Gefühl hat ganz viel mit mir gemacht, weil ich gesehen habe, wie einfach das ist. Und dieses Gefühl habe ich dann immer wieder aufs Neue gefüllt und immer weiter geklaut und immer einen draufgesetzt, um genau dieses Gefühl dann zu bekommen und am Ende sogar noch zu teilen, also noch mehr gesehen zu werden, gebraucht zu werden. Na, das war mein Einstieg in diese Welt tatsächlich.
Ja, verstehe. Okay, klar, dann will man auch was darstellen und darüber wahrgenommen werden und gesehen werden. Macht total Sinn. Das ist ja, weil ich das eingangs auch meinte, das ist alles halt so diffus. Also Jugendfrust ist jetzt halt eben auch erstmal ein Wort, das kann ja vieles bedeuten. Da steckt ja irgendwie wahnsinnig viel drin. Wie würdest du denn das für deine Situation herunterbrechen? Also was hat denn da für dich drin gesteckt in diesem Frustrationsgefühl? Also nicht gesehen haben wir schon so gehabt. Mhm. Ja, mir fallen ja halt eben so Ausgrenzung als Ausdruck, dann Wut, Aggressivität, so eine Sachen ein. Wie ist das für dich?
Also ich würde das eigentlich beschreiben, dass ich das erst ein paar Jahre später wahrgenommen habe, als ich in dieser Welt schon sehr tief drin war und Kriminalität schon tägliches Brot war, Konsum tägliches Brot für mich war. Und mein Ruf letztendlich auch schon vorausgeeilt ist. Und da hatte ich so das Gefühl, okay, alle kennen mich schon, alle bewerten mich schon und haben ein festes Bild von mir. Und selbst wenn ich mal einen guten Tag habe oder mal wieder die Motivation habe, etwas besser zu machen oder wieder in ein gesundes Fahrwasser zu kommen, dann werde ich automatisch von außen gebremst, weil die mich schon anders sehen. Und das hat mich frustriert, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, ich habe gar keine Chance mehr. Mhm. Alle sehen mich schon so, wie ich mein Verhalten im Negativen gezeigt habe.
Ja. Ja, sehr nachvollziehbar. Klar, dann gibt es eine Erwartungshaltung und das ist ja dann auch eine Form von Bestätigung, die man sich holen kann, wenn man der Erwartungshaltung gerecht wird.
Ja.
Das ist sehr viel einfacher, als zu sagen, Stopp, Missverständnis, wir machen nochmal ein Reset.
Ja.
Was hätten dir geholfen? Oder kann man das so sagen? Also was hätte da kommen müssen, dass du sagst, so ja, das ist die Hilfe, die ich brauche, um so einen großen Schritt zu gehen und mich irgendwie abzugrenzen, mich neu zu positionieren?
Also meiner Mutter besonders ist es schon im Grundschulalter ja auch aufgefallen, dass ich dann ganz viel Blödsinn schon gemacht habe. Es gab auch Lehrergespräche, Direktorengespräche. Die Schule kannte mich aber noch als lieben, netten, guten Schüler. Deswegen habe ich da auch immer wieder eine Chance bekommen, trotz dem ganzen Blödsinn, den ich gemacht habe. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 9 war und meine Mutter war dann wirklich überfordert mit der ganzen Situation und die hat panisch reagiert und hat eigentlich immer weiter nur Hilfe von außen geholt und das auch nicht wenig und ich hatte immer das Gefühl, da kommen Menschen, die eine klare Idee haben, was sie jetzt bei mir umsetzen wollen, obwohl sie mich noch gar nicht kennen und selbst mit 7, 8, 9 Jahren habe ich diese Menschen nicht lange bei mir gelassen. Also ich habe es geschafft, die wegzudrängen. Ich glaube, wenn da jemand dabei gewesen ist, der mir das Gefühl gegeben hat, ich interessiere mich ernsthaft für dich und ich will erstmal erfahren, was bei dir los ist, was deine Gefühle sind, warum bist du so? Ich glaube, dass das viel gemacht hätte. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass die mit einer Rolle schon rüberkommen, also ähnlich wie meine Mutter in dem Gefühl, was ich damals abbekommen habe. Und dann auch noch fremder Mensch. Also was wollt ihr von mir? Und ich habe alle weggedrängt. Und ich glaube, hätte man da es geschafft, anders an mich heranzukommen, hätte man eine Riesenchance gehabt.
Mhm. Und war das die Zeit? Also haben den Personen da die Skills gefehlt? Hat man da einfach anders agiert? Oder würdest du sagen, das ist heute immer noch genauso?
Ich würde fast behaupten, dass es in Großteilen noch genauso ist, weil man halt viel mit Methoden, mit Konzepten arbeitet, mit einer Idee, die ich schon vornherein habe. Ich bin aber der Überzeugung, dass egal, was ich vorher im Rucksack habe an Erfahrung, das muss ich alles wieder loslassen, wenn ich auf einen neuen Menschen treffe. Ich muss mich von allem befreien und lösen und erstmal ihm die Chance geben, auch wirklich sich zu zeigen. Ne? Und wenn man das nicht hinkriegt, dann ist das ganze Potenzial verschwendet und die ganze Energie, die Ressourcen umsonst.
Okay, jetzt bist du ja aber irgendwie, und da kommen wir auch gleich noch zu, du bist da trotzdem rausgekommen aus dieser Situation. Wie?
Da müsste ich eigentlich jetzt richtig lange ausholen, weil das Leben auf dieser falschen Seite, kann man jetzt fast gar nicht sagen, aber auf der ungesunden Seite, sage ich mal, ging sehr lang und es gab sehr viele Schicksalsschläge auf dieser Reise. Es gab ganz verschiedene Phasen auf dieser Reise. Es gab Abbrüche ohne Ende. Und ich bin letztendlich mit 17, nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei verhaftet worden, ein paar Tage später. Und kam ins Gefängnis und dachte, jetzt weiß ja spätestens jeder Bescheid, wer ich bin und was ich für ein Leben geführt habe, weil das auch in der Presse war damals. Und ich konnte immer ganz gut verstecken. Also viele Leute wussten natürlich, wie ich drauf war, aber selbst die wussten nicht alles. Und manche dachten immer noch, ich wäre der liebe Nachbarsjunge, weil ich immer noch lächeln konnte und freundlich sein konnte. Und in dem Punkt dachte ich, okay, jetzt weiß jeder, was ich für ein Leben geführt habe. Keiner will mich mehr, keiner braucht mich mehr und hatte abgeschlossen und hatte im Gefängnis eigentlich schon ja mit den neuen Leuten die neuen Dinge geplant und erarbeitet, wie ich weitermache, wenn ich rauskomme. Und dann hatte ich eine Haftprüfung gehabt. Und bei der Haftprüfung war was ganz Entscheidendes, dass meine Schwester mir einen Brief zugeschmuggelt hat, wo drin stand, mein Bruder, egal was du gemacht hast, ich liebe dich, ich brauche dich und ich möchte, dass du ins Leben zurückkommst. Ich möchte, dass du deine Chance nutzt. Und meine Chance war es, eine Haftvermeidung zu bekommen, als 17-Jähriger in ein Bootcamp zu gehen, in ein Trainingscamp Lothar Kannenberg damals. Und ich hatte das Konzept gelesen mit 20 Seiten von 6 Uhr bis 22.30 Uhr, Programm, Sport, Drill. Ich wollte da nicht hin, aber dieser Brief hat alles verändert und ich habe gesagt, okay, da ist doch noch jemand, der mich braucht und der mich liebt, egal was ich getan habe. Und das hat mir geholfen, die Chance anzunehmen und zu sagen, egal was mich da jetzt erwartet, ich ziehe das durch. Und dieses Bootcamp war deswegen so hilfreich für mich, weil es ja erstmal der Sport und diese Arbeit mir geholfen hat, einfach den Stoff aus dem Körper zu bekommen, wieder an meine Gedanken, an meine Gefühle ranzukommen, mich zu öffnen. Ich habe das erste Mal dort geweint, ich konnte über meine Vergangenheit reden. Und das Entscheidende war halt, weil da eben nicht nur studierte Menschen waren, sondern Lebenserfahrungsexperten, nenne ich es mal, die selber im Gefängnis waren, die suchtabhängig waren, die Schicksalsschläge erlebt haben und darüber offen reden konnten. Die nicht bewertet haben, sondern verstehen wollten. Und das hat mir geholfen damals. Und ich habe aufgrund dessen, dass ich dann wirklich auch durchgezogen habe, die Höchststrafe auf Bewährung bekommen, musste nicht ins Gefängnis zurück. Und das hat mir sehr geholfen damals.
Hey Simon, was für eine Geschichte. Gut, das heißt, diese Person, wo du gemerkt hast, ey, die glaubt wirklich an mich, die braucht mich und die glaubt aber auch an mich und die bemisst mich als Menschen nicht an meinen verwerflichen Taten, sondern sagt, ey, ich bin trotzdem bei dir.
Genau, und das ist auch das alles Entscheidende heute in meiner Arbeit, dass ich das Verhalten vom Menschen trenne. Ja, weil der Mensch ist ja nicht grunddurchtrieben böse, sondern das Verhalten spiegelt das vielleicht. Aber das sind immer noch zwei Paar Schuhe. Und wenn ich das aber in einen Sack werfe und diesem Gegenüber vermittle, du bist schlecht, du bist falsch, dann macht das was mit meinem Gegenüber.
Ja.
Wenn ich das aber trenne, das Verhalten von dem Ursprung, dann habe ich eine Chance.
Ich habe tatsächlich gerade exakt das Gleiche, ich habe so ein Déjà-vu, ich habe exakt sinngemäß das Gleiche gehört von einer anderen Person, von dem Schulleiter Engin Chattig hier in Berlin, über den wir auf dem Freunde fürs Leben YouTube-Kanal gerade einen Film haben. Und der sagt genau das Gleiche. Ich muss dann zu meinem Schüler unter Umständen oder Schülerin unter Umständen sagen, es gibt jetzt eine Strafanzeige für das, was du getan hast, aber das macht dich als Menschen nicht schlecht. Ich bleib trotzdem bei dir. Da musst du jetzt durch und ich begleite dich dadurch. Ich gebe dich als Menschen nicht auf und trotzdem muss ich die Polizei rufen für das, was du gerade getan hast.
100% richtig. Ja. Und ich habe einen sehr vergleichbaren Fall in Königswinter vor 2,5 Monaten erlebt. Eine Jugendbande sind da ja am Durchwühlen und haben Jugendliche in eine Falle gelockt mit Gewalt, mit Erniedrigung reagiert. Und das ist schon fast systemisch. Es gibt viele Opfer bei uns in der Region. Und ich habe es öffentlich gemacht damals, weil die Politik das an allen vorbeiziehen wollte. Und darüber kam ganz viel Bewegung. Es haben sich weitere Opfer bei mir anvertraut, aber auch einige Täter. Und unter anderem der Haupttäter. Und dieser Haupttäter, der ist so durchtrieben in seiner Energie und hat so viel Schaden angerichtet. Und trotzdem habe ich ihm ein Gefühl von, du hast eine Chance verdient, gegeben. Aber wir müssen die Taten konsequent auch aus der Welt schaffen. Du musst dafür gerade stehen. Und wenn du das schaffst, hast du einen an deiner Seite. Ich gehe mit dir diesen Weg durch. Weil ich weiß, dass auch dieser Mensch noch eine Chance verdient hat. Und ich habe auch ganz viel aus seinem Leben erfahren. Und ich weiß, wo es herkommt. Und wenn man ihm aber das Gefühl gibt, weiterhin, du bist der böseste Mensch überhaupt, dann bleibt er dieser Mensch. Und ich habe ihm das Gefühl aber anders gegeben. Ich habe gesagt, du, ich sehe dich trotzdem noch als Mensch und ich weiß warum. Ich weiß, warum du leidest. Na, aber wir müssen hier einen geraden Cut kriegen, dann hast du auch noch eine ehrliche Chance verdient in diesem Leben. Und das geht alles noch. Das ist möglich.
Okay, also du hast mit deiner Schwester diese Person gehabt, die an dich geglaubt hat und dir das zu verstehen gegeben hat. Und du hast dann in diesem Bootcamp diese Ansprache gehabt von Menschen, wo du gesagt hast, ja, die kommen nicht mit einem vorgefertigten Konzept hierher und stülpen mir das über, sondern wir reden auf Augenhöhe. Ihr wisst, wovon ihr sprecht. Das ist jetzt auch kein Akademiker-Talk oder irgendwas. Mhm. So, ihr holt mich da ab, wo ich mich befinde. Und das war dann die Basis wahrscheinlich für deine Arbeit, die du gerade beschreibst, ne? Dass du auch diese Fähigkeit hast, so an Jugendliche ranzukommen.
Definitiv. Also ich habe es grundauf anders gemacht, weil letztendlich man da auch mit Konzepten, mit Methoden arbeitet. Für den einen oder anderen ist es mit Sicherheit die größte Chance, dort zu sein. Es gibt aber auch Menschen, für die ist es eher kontraproduktiv in meiner Wahrnehmung. Und ich bin ein absoluter Verfechter von individueller Arbeit, also immer wirklich an den Bedürfnissen orientiert meines Gegenübers zu kommen, ne? Und immer wieder frei zu machen von dem, was man vorher dachte, wäre richtig. Ne? Weil wir haben zwar Grundgefühle, die sind bei uns Menschen relativ gleich, aber unsere Geschichten und alles drumherum ist individuell. Und da können wir nicht einfach pauschal dran gehen oder mit einem Methode-Konzept einfach drüber stülpen. Das funktioniert in meinen Augen nicht. Ne? Und dadurch, dass man das dann schafft mit Augenhöhe, mit ehrlichem Interesse und Erfahrung in dieser Lebenswelt verknüpft, dann habe ich das größtmögliche Potenzial, um das Vertrauen zu gewinnen.
Okay, ist sicherlich auch die zeitaufwendigere Methode, ne? Wenn ich nicht einfach hingehen kann, so hier, zack, das ist der 2-Wochen-Plan und jetzt muss aber auch alles funktionieren. Gut, dass du da in deiner Arbeit diese Möglichkeit hast und dass dir da die Zeit gegeben wird.
Bedingt. Also ich sag mal, ich nehme mir die Zeit, weil es einfach wichtig und nötig ist. Aber das fange ich meistens ehrenamtlich auf, weil es vom System nicht so gegeben ist. Also die Ressourcen hat man dafür eigentlich nicht. Vor allen Dingen nicht für eine so individuelle Arbeit. Das steht schon im Konflikt, aber wir finden dann immer Mittelwege oder Grauzonen, wie wir das dann doch schaffen können.
Okay, das heißt, letztlich passiert es auch nur, weil du diesen tiefen Einblick hast, auch durch deine eigene Geschichte, dass du weißt, was wirklich vonnöten ist, damit das überhaupt produktiv ist.
Richtig, oder ein Beispiel ist ja bei uns im System ist sehr oft, wenn man jetzt im Konsum ist, bei Drogen beispielsweise, wenn ein Rückschritt passiert, also er hat nochmal konsumiert, obwohl eigentlich klares Ziel ist, Drogenfreiheit, dann ist meistens in unserer Gesellschaft oder auch in den Entzugskliniken Ausschluss. Bei uns ist das eine Möglichkeit, dran zu arbeiten. Also natürlich wünschen wir uns das nicht, dass ein Konsum wieder stattfindet, aber wenn er stattfindet, dann hoffe ich einfach, dass wir so eine Basis schon haben, dass es ehrlich kommuniziert wird und wir Lösungen finden, draufblicken können, warum ist das jetzt passiert? Na, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen? Und den Zwischenraum als Erfolg schon mal zu sehen, weil er hat 2 Tage, 3 Tage, 1 Woche schon geschafft. Na, und in unserem System wird es aber meistens eher negativ ausgelastet, er wird rausgeflogen, hat eine Enttäuschung. Und der Schritt, das nochmal anzugehen, ist schon mit einer riesen Hürde wieder verbunden. Wenn die aber bei uns spüren, ich darf damit sein, ich habe keine Konsequenzen, ich muss mich nicht schämen, ich brauche keine Angst haben, ich darf mich einfach öffnen, dann lerne ich was ganz Entscheidendes für mein Leben. Mit Ehrlichkeit komme ich weiter. Na, und ich werde trotzdem weiter aufgefangen. Mhm. Na, und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, den wir anders machen.
Mhm. Was würdest du denn sagen, was hörst du denn für Lebensläufe, was hörst du für Erklärungen, die Jugendlichen, mit denen du arbeitest, in diese Frustration bringen und daraus resultierend ja dann die Aggressivität, die Kriminalität, der Drogenmissbrauch. Was sind das für Werdegänge oder was sind die Parameter, die in diese Frustration führen?
Also ich glaube, sehr häufig ist Elternhaus tatsächlich so das Ausschlaggebende. Das Gefühl, was nicht gestillt wird, das gesehen werden, was nicht zu einem Wachstum hilft, sondern wirklich stehen bleibt. Das ist so der Eindruck, den ich in der Breite mitkriege, dass ich das Gefühl habe, ich stehe alleine da und ich als Individuum darf mich nicht so entfalten, wie ich das möchte, sondern muss funktionieren. Das ist meistens so der Druck, der dann daraus resultiert. Und diesen Druck möchte ich entgehen und finde aber keine Lösungsstrategien und lerne dann vielleicht ein Produkt kennen, wo es auf Anhieb mit Schnipser mir ein besseres Gefühl vermittelt, vermeintlich vermittelt, weil das Gefühl bleibt ja nicht so positiv, gerade wenn man über Drogen spricht. Mhm. Ja, und wenn ich das aber einmal für mich erfahre, okay, da gibt's etwas, was ich nehmen kann, und 5 Minuten später habe ich ein anderes, ein besseres Gefühl, dann macht das was mit einem. Und daraus kommt aber auch schnell dann eine Abhängigkeit letztendlich, ne, weil ich das ja für mich dann als positiv abspeichere. Und dieses Gefühl möchte ich dann immer wieder haben, um ja mich nicht auseinanderzusetzen mit dem, was da an Schmerz noch liegt. Mhm. Das ist im Grunde genommen so das Häufigste. Und dann sind halt die Geschichten drumherum individuell.
Okay, das heißt, der Weg in die Kriminalität beispielsweise ist dann halt eben auch unterschiedlich, was dahin geführt hat. Und klar, auch da, wie wir es eingangs schon gesagt haben, Bevölkerungsgruppen sind selten homogen, sondern es ist halt immer viele individuelle Geschichten. Interpretiere ich das falsch? Oder wenn wir über Kriminalität sprechen, wenn wir über Straftaten sprechen, über ja wahrscheinlich oft eine Form von Aggressivität, die sich nach außen richtet, sprechen wir vornehmlich von jungen Männern? Mehr als von Frauen? Oder wie ist das ein Zerrbild, was ich da wiedergebe?
Ja, ich würde schon sagen, dass es potenziell noch mehr männliche Personen sind, aber das gleicht sich langsam aus. Also es wird mehr in meinem Gefühl und meine Erfahrung spiegelt das auch definitiv wieder, dass auch gerade Gewaltthemen bei jungen Frauen immer mehr in die Mode kommen, schon fast.
Okay. Und würdest du sagen, dass gibt's da einen Punkt in der Arbeit, wo die Jugendlichen erkennen, was diese Kette ist von Dingen, die da in Gang gesetzt werden? Also dass, wenn ich mir halt eben eine Teilhabe verbaue, wenn ich mich zurückziehe aus einer Gesellschaft, wenn meine Bezugsgruppe immer kleiner wird, dass dieser Rückzug dann auch eben in der Folge auch zu einer Einsamkeit führt. Gibt es diese Momente, wo so ein Bewusstsein kommt?
Ich würde es eher sagen, seltener tatsächlich. Also ich glaube, dass man sich dann schon mal einsam fühlt und dass man wahrnimmt, dass etwas anders läuft, wie man das bei anderen Menschen vielleicht wahrnimmt. Schon, aber man geht nicht in die Tiefe und man versucht es eher dann zu betäuben, zu überlagern. Ja, und ich glaube, diese Themen, die kommen später. Man macht das erstmal ferngesteuert vom Gefühl her. Na, man will einfach dieses Gefühl aus der Welt schaffen, aber man kommt nicht an den Kern des Ganzen ran. Mhm. Und meistens ist es ja, wenn es dann auch im Außen wahrgenommen wird, okay, da läuft etwas nicht so ganz, wie es vielleicht sein soll, dann schafft man es meistens nicht, an den Kern auch zu kommen, sondern guckt nur auf das Problem in hier und jetzt. Und eigentlich müsste man da ja schon schauen, wo ist die Ursache? Wo ist das Defizit vielleicht? Wo ist das fehlende Gefühl? Was brauchst du? Und das wird meistens nicht gesehen, sondern man muss irgendwie auf Zwang wieder in den Weg kommen, der gut ist, der wichtig ist und Schulpflicht, das muss weiter aufrechterhalten werden. Und man schaut halt eher so auf diesen Druck der Gesellschaft, was da wichtig ist, anstatt auf das Gefühl von dem einzelnen Menschen wiederzukommen. Weil letztendlich, wenn ich das Gefühl nicht behebe, das Negative, dann ist ja alles, was ich draufsetze, ja, verschwendete Ressource in meinen Augen. Mhm. Weil ich es nur überdecke, nur überlagere, nur wieder betäube, nur mit anderen Dingen vielleicht beschönige. Aber ich komme nicht zu dem Ursprung, warum hat dieses Gefühl das mit mir gemacht.
Okay, und also wenn dir das dann gelingt, eben über die Intensität und die Dauer dieser Zusammenarbeit, ist es ja dann schon, an die Menschen heranzukommen und an diesen Punkt zu erreichen, wo du sagst, okay, jetzt verstehe ich die Person und kenne die individuelle Geschichte. Was sind denn dann die Tools, die den Jugendlichen helfen? Also es ist ja das eine, dich zu haben oder eben auch andere Personen, die ähnlich arbeiten. Aber es braucht ja dann doch auch noch mal mehr. Bei dir war es das Bootcamp. Was kriegen die für Tools in die Hände? Oder was bringt sie denn irgendwie auch aus ihrem toxischen Umfeld und so raus?
Also was bei jungen Menschen auf jeden Fall ist, dass die sich orientieren, ne? Und auch Vorbilder suchen. Und ich bin eine Art Vorbild dann in den Augen der Jugendlichen. Und sie sehen anhand meines Verhaltens, was ich auslöse damit. Also will ich sagen, wenn ich mich komplett nackig mache in meiner Gefühlswelt, wenn ich auch mal vor den Jugendlichen sitzen als starker männlicher Charakter, dann Tränen in den Augen habe und über meine schlimmsten Gefühle und Scham rede, dann ist meinem Gegenüber es gar nicht mehr so schwer, auch über seine Dinge zu reden, wenn ich mich komplett schnackig gemacht habe. Und dann hat er ja schon den ersten Effekt. Ich bin ehrlich, ich hole das aus mir raus und das macht was mit mir. Es löst meinen Druck. Und ich bin stolz auf mich, dass ich das mal geschafft habe, auszusprechen. Und das sind die ersten Momente, die es schon in die richtige Richtung bringt. Und dann gucken wir immer gemeinsam drauf, was macht meinem Gegenüber Spaß? Woran hat er Freude? Was hilft ihm, auch wieder mehr Selbstwert zu bekommen, mehr Lebensgefühl und Freude? Und da gehen wir halt in die ganzen Themen rein, probieren aus. Sport, Kochen, spazieren gehen, werkeln, egal was da so liegt. Es geht aber nur ums Ausprobieren. Ich werde keinen nötigen, keinen zwingen, da drin zu bleiben. Aber wenn ich merke, okay, das ist etwas, was ihm packt, dann gehen wir diesen Weg konsequent weiter. Und dann ist mir auch egal, ob ich da vielleicht stark oder nicht stark drin bin. Es geht einfach um die Gemeinsamkeit. Wir lachen dann zusammen, wir haben Erfolge gemeinsam, aber wir schwitzen und müssen auch mal durch den Dreck quasi, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das verbindet. Und das Schöne ist, dass wir dann eigentlich schon Themen finden, die parallel von unserer Zusammenarbeit weiterlaufen können. Na, wenn der junge Mensch zum Beispiel mit uns zusammen trainiert hat und merkt, okay, ich kann besser schlafen, mein Körpergefühl ist ein anderes geworden. Und am nächsten Tag habe ich sogar von dem Mädchen, was ich ganz toll finde, ein Lob bekommen, wie mein Bizeps gewachsen ist. Dann habe ich Wertschätzung, Wachstum auf allen Ebenen. Und ich merke, okay, hier gibt's Dinge, die mir gut tun, die mich weiterbringen. Ich brauche vielleicht gar nicht mehr die Betäubung. Ne? Und so lerne ich eigentlich in kleinen Schritten schon, erstmal ehrlich zu sein, mich zu öffnen, Dinge an mich ranzulassen, die mir helfen. Und so gehen wir eigentlich konsequent weiter, dass wir einfach Ventile suchen und Vernetzung suchen in dem Leben, was dann anders laufen soll. Weil die Energie ist ja da. Die muss eigentlich nur in die richtigen Bahnen geleitet werden. Und ich hatte gestern noch ein Gespräch. Ich fühle mich gerade wieder genau so wie in der Jugend. In derselben Energie, in derselben Kraft. Ich bin wieder irgendwie alles am Händeln, aber in der guten Welt, in der gesunden Welt, mit meinen schönen Zielen. Aber ich bin wieder bei mir. Und ich glaube, wir Menschen müssen bei uns selber sein. Nur diese Themen, die wir dann bedienen, sollten gesund sein. Die sollten uns schützen, die sollten uns positive Energie bringen und nicht eben Schaden zufügen. Und wenn wir diese Themen finden und vor allen Dingen selber lernen und wahrnehmen, dann können wir wachsen.
Mega. Also du begleitest sie auf einem Weg, wo sie merken, wenn ich mich so und so verhalte, fühlt sich das super an.
Genau, und das aber wirklich bei ihm. Ja. Nicht das, ja, genau. Was für mich richtig ist. Und innerhalb von kürzester Zeit spüren die Erfolgserlebnisse. Und das ist ja letztendlich das, was uns dann antreibt. Durch das Erfolgserlebnis haben wir Serotoninausschüttung, die wir vielleicht vorher nur bei den Drogen wahrgenommen haben. Jetzt merken wir, okay, dieses natürliche, eigenproduzierte ist sogar noch viel, viel nachhaltiger, viel schöner, viel sauberer. Und ich kann mich in der normalen Gesellschaft damit brüsten, zeigen und kann Wertschätzung ernten. Mit Drogenkriminalität kann ich das in einem ganz kleinen Feld vielleicht, allerhöchstens. Und wir Menschen wollen alle Wertschätzung, Anerkennung haben. Ja, und wenn das dann nochmal oben drauf kommt und vielleicht sogar noch sich was in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis dreht, wo ich immer abseits war, wo ich das schwarze Schaf war und die jetzt auch sagen, boah, ich bin stolz auf dich, boah, das hätte ich ja nicht gedacht, dass du das schaffst und toll, bleib dran. Dann haben wir auf einmal ganz viele Pakete drumherum gebaut, die mitschützen. Ja, und das paare ich dann noch mit einer Zielsetzung. Wir erarbeiten Ziele heraus. Wo will ich hinkommen? In den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? Wo will ich beruflich landen? Wo will ich leben? Was will ich mir aufbauen? Und ich glaube, das ist alles entscheidend. Und die meisten Jugendliche laufen ohne Ziel rum oder eher mit dem Gefühl, ja, was für ein Ziel bleibt mir denn noch, wenn mich alle im Außen so negativ wahrnehmen? Was kann ich denn dann noch werden? Mhm. Nein, du kannst alles werden. Du kannst wirklich alles werden. Guck mich an. Du hast jetzt mitbekommen, wo ich schon gesteckt war. Ich bin nicht anders wie du. Wir sind alles Menschen. Ich habe dieselben Organe, dieselben Gefühle in mir. Geh auf, ich bin dabei.
Ja, und ich will jetzt in keinster Weise sagen, dass das nicht eine Menge Arbeit ist. Was ich aber gerne sagen würde, ist, es ist so logisch und auf eine Art so nachvollziehbar und simpel, dass man sich natürlich fragt, ja, warum macht man das nicht einfach so? Warum ist es nicht überall? Was ist da die Herausforderung in unserem System, dass diese naheliegenden Wege nicht allumfassend gegangen werden?
Ich will erstmal das bestätigen. Für mich fühlt es sich null die Arbeit an. Ich finde es super leicht, die Arbeit. wenn man jetzt doch von Arbeit spricht, mit den Jugendlichen selber. Das macht mir einfach Spaß, Freude, es ist eine Leichtigkeit und auch keine schwere Herausforderung, weil es einfach auf Augenhöhe und ehrlich respektvoll läuft. Und jeder junge Mensch möchte eigentlich so behandelt werden. Das Drumherum ist Arbeit, das System ist Arbeit. Andere Entscheider davon zu überzeugen, ist Arbeit. Und wir reden in meiner Arbeit von Menschen, die 5, 6, 7 Jahre in dem negativen Kontext wahrgenommen sind, in verschiedenen Stationen schon angedockt waren. Und das System quasi sagt, ja, wir kennen den jungen Menschen ja jetzt schon seit 6 Jahren negativ. Wir haben auch mal hier und da schon mal positive Phasen erlebt. Aber wir wissen, das kann nicht lange gut gehen. Ne? Und wir kommen dann vielleicht an einen Punkt, wo wir sagen, ey, der hat schon so viel geleistet, wir müssen den nächsten Schritt schaffen. Jetzt hat er eine Ausbildung sich erarbeitet, er braucht einen Lebensraum, Wohnraum, er kann nicht in der Notunterkunft bleiben, beispielsweise. Und dann kommt das System und sagt, ja, nee, also geht nicht, funktioniert nicht. Das können wir jetzt nicht das Vertrauen da reinlegen. Mhm. Ja, und dann wird schwer. So, und dann müssen wir halt gucken, wie finden wir Wege an dem System vorbei, wie können wir ehrenamtlich was tragen, wen können wir als Spender mit reinnehmen, wen können wir in die, ne, wie vernetzen wir im besten Fall? An der Stelle wird es kompliziert, um auf deine Frage einzugehen. Ich glaube, dass die Empathie fehlt tatsächlich an den Entscheidungsstellen. Ich will das gar nicht pauschalisieren, aber in den meisten Fällen haben diese Menschen eben nicht so einen negativen Lebensweg erfahren an sich selbst und können sich nicht reinversetzen, was das macht mit dem jungen Menschen und was dieser junge Mensch jetzt vielleicht bräuchte, sondern klammern sich an dem Gelernten, an den Systemischen fest, an den Vorgaben. Ja, und dann wird's eben dunkel, weil das ist kein System, das ist ein Mensch. Ja, und da sind wir immer wieder im Konflikt mit dem System, mit dem Hilfesystem drumherum. Mhm.
Da fällt mir an der Stelle nochmal ein Zitat ein von dem Engin Chatek, von dem Schulleiter in unserem Lautgedacht-Interview da auf YouTube, der nämlich gesagt hat, viele, und vielleicht lässt sich das auch übertragen auf das System, möchten Kontrolle. Mhm. Und Kontrolle ist aber illusorisch, sondern du brauchst Vertrauen und das wird belohnt. So, und ja, vielleicht ist da halt eben wirklich ganz stark ein Umdenken nötig und man muss dem Vertrauen.
Definitiv. Mhm. Und ich will uns da jetzt auch gar nicht so hoch loben, aber das ist kein Hexenwerk. Wir kommen zu 95% an die Jugendlichen ran. Ja, und von diesen 95% sind 70% in einem sauberen, selbstbestimmten, glücklichen Leben heute. Also warum nicht weitergeben, warum nicht weitertragen? Und meine meine Ziele, meine Wünsche sind auch in die Richtung, dass ich auf diese Multiplikatorebene möchte. Ich möchte das auch evaluieren, ich möchte das wissenschaftlich begleiten. Weil ich bin absolut überzeugt, dass man auch nicht meine Geschichte dafür braucht. Überhaupt nicht. Die hilft mir zwar, ja, ne, an bestimmten Menschen vielleicht schneller an das Ziel zu kommen. Aber im Grunde genommen braucht es einfach nur das ehrliche Interesse, die Augenhöhe und es geht um dich und nicht um irgendwas anderes. Mhm.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie lässt sich das dann skalieren? Also wir können dich jetzt nicht klonen. So, wie lässt sich das halt eben hochskalieren, multiplizieren und das System dahingehend verändern, dass so gearbeitet wird. Mhm. Wenn das eben, wenn du auch sagst, irgendwie, es lässt sich evaluieren, wir sehen die Ergebnisse, das ist zielorientiert und wir erreichen diese Ziele.
Ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland alle Ressourcen hätten dafür, um genau dieses positive Auffangen hinzubekommen. Aber wir müssen eigentlich hinschauen, dass jeder einzelne junge Mensch quasi schon in einem Meeting erstmal vorgestellt wird. So, und die Menschen drumherum quasi schauen können, wer ist denn der bestmögliche Ansprechpartner für genau diese Person? Und diese Person bleibt langfristig an dem jungen Menschen dran und baut ihm das Netzwerk von den anderen Ressourcen, die es da vielleicht bräuchte. Aber wir schauen aktuell eher darauf, okay, den parken wir wieder da, den gehen wir dahin ab und haben gar nicht im Blick, ob das das Bestmögliche ist für ihn. Mhm. Das ist so ein Standardprozess, es läuft alles unterbewusst irgendwie automatisch weiter. Und ich glaube, wir müssten einfach auch uns eingestehen, ich bin an dieser Stelle der Falsche und diesen Auftrag nehme ich nicht an, weil ich es brauche wirtschaftlich. Nein, ich gebe ihn ab an den bestmöglichen Menschen, der besser in ihn rankäme.
Okay, jetzt könnte man sagen, Gut, aber wenn man Problemfelder clustert, so, dann ist es ja besser zu handeln. Die Individualisierung ist natürlich aufwendiger und dafür haben wir nicht die Ressourcen und nicht die Gelder. Oder ist das ein Argument oder sagst du, ey, eigentlich ist das zahlenmäßig aber auch alles zu leisten? Du hast es eigentlich gerade schon so ein bisschen gesagt.
Es ist komplett zu leisten. Wir müssen es halt umdenken und ich habe immer so ein plakatives Beispiel. Ich habe den Steuerzahler über 1 Million an Steuergeldern gekostet. Durch die ganzen systemischen Hilfen, Gefängnisaufenthalte und was alles da drumherum liegt. Und mit 1 Million, wie viel Prävention könnte man damit leisten? Wie viele individuelle Angebote könnte man etablieren? Ohne Ende. Es ist immer entscheidend, dass ich eine Bindung aufbaue und ein Vertrauen aufbaue. Und das schaffe ich doch nur mit Menschen, die ehrliches Interesse haben und für mein Gegenüber etwas Packendes haben. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann sind alle Ressourcen doch umsonst gewesen, weil ich nie an den Kern, nie an das ehrliche Interesse rankomme. Ein Beispiel vielleicht auch, wenn jetzt, ja, eine Intensivwohngruppe beispielsweise. Die haben ein Konzept, da sind 20 junge Menschen vor Ort und die kriegen alle dasselbe Konzept ab, dieselben Methoden ab, dasselbe Regelwerk ab, sind aber komplett individuelle Menschen, die in ganz anderen Situationen zusammenkommen. Die wissen aber ganz genau, okay, das ist hier vielleicht meine dritte Station, das ist meine letzte Chance für irgendetwas, also gehe ich das einfach irgendwie mit. Falle nicht auf, mache halbherzig mit, weil ich nicht hier rausfliegen möchte, weil es dann vielleicht ja noch schlimmer wird. Das heißt, dass Umdenken, der Wachstum kann gar nicht stattfinden, weil ich ein Schauspieler in diesem Moment bin. Ich gehe das einfach nur mit. Diese Methodenkonzepten finde ich pures Gift für unsere jungen Menschen. Wir müssen davon wegkommen. Wir müssen individuell auf den Menschen drauf zugehen. Und wenn wir das schaffen, brauche ich auch gar nicht so viel drumherum. Und ich komme auch schneller an mein Ziel, weil der Mensch, der junge Mensch, sich nicht mehr alleine fühlt, ernst genommen fühlt. Es geht um mich, es geht nicht um das große ganze System, was ich nicht verstehe. Es ist wirklich auch so, dass ich den Wachstum spüre, ich spüre die Bewegung. Und das ist ressourcenorientiert. Das spart auf allen Ebenen. Vor allen Dingen spart es aber an Kräften, die sich eigentlich damals auf den Weg gemacht haben, um jungen Menschen zu helfen. Die werden ja genauso verschlissen. Die müssen sich dann an das System halten, an die Methoden, an die Konzepte und wissen auch vielleicht, ja, bei dem ist das aber falsch. Aber ich muss es trotzdem machen, weil ich unter Druck bin. Das ist mein Arbeitsverhältnis, mein Arbeitsvertrag, der beinhaltet das. Ja, und ich habe immer das Gefühl, ja, wir arbeiten trotz allem in der Industrie, obwohl es sozialer Bereich heißt. Wir reden von Menschen. Wir können die doch nicht wie Schema F behandeln.
Ja, das ist gut, es so nochmal vorzurechnen, dass das eben auch ein Trugschluss ist, dass diese individualisierte Begleitung höhere Kosten erzeugt, sondern du hast es ja gerade gut dargestellt, dass das so viel Ressourcen spart ringsherum, ja, dass das ein Trugschluss ist, dass das der teurere Weg ist und das womöglich dann ein Argument sein könnte, das kann sich der Sozialstaat nicht leisten oder so. Gut, verstehe. Ich wollte dir eine Frage stellen. Ich sage jetzt, welche Frage es ist. Ich wollte dich nämlich fragen, also das geht ja alles auch echt mit einer großen Verantwortung einher, was du da tust. Du hast ja den Anspruch, halt eben diesen Menschen zu helfen und das ist dann eben, dem will man gerecht werden, seinem eigenen Anspruch. Und ich wollte dich fragen, wie kompensierst du das dann selber, diesen Druck, den du da hast und wie sorgst du selber für dich, für ein Wohlbefinden, für dass deine Psyche gesund bleibt bei all dem? Ich habe es fast so ein bisschen das Gefühl, dass ich die Antwort schon kenne, aber ich sag's mal nicht. So, wie ist das für dich?
Ich spüre keinen Druck. Überhaupt nicht.
Ja, ich wusste es.
Nein, weil ich weiß einfach, was das Leben mit sich bringen kann und was diese Lebenswelt mit sich bringen kann. Und es ist so schnelllebig alles und es hat keine Garantie, dass es zum Erfolg kommt. Es entscheidet immer noch der junge Mensch selber, ob er da mitgeht oder nicht. Und der Überbegriff unserer Arbeit ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ich kann dir ganz viel mitgeben und ich kann dir ein vertrauensvoller Partner sein auf deiner Reise und ich bin konsequent bei dir, aber nur wenn du das möchtest. Und wenn du das nicht möchtest oder gerade nicht kannst, dann muss ich das akzeptieren. Also wer wäre ich denn, mich dort reinzubegehen in seine Lebenswelt und ihn da um Krampf, um Druck rauszuziehen oder reinzupressen in ein neues Leben, wenn er nicht dafür bereit ist. Ja, und deswegen weiß ich, dass es keine Garantie, kein Erfolgsgarant gibt für diese Arbeit, sondern ich einfach nur mein Bestmögliches immer wieder reinlegen kann. Und ich habe ganz oft erfahren, dass junge Menschen eben noch nicht vielleicht auch bereit waren zu dem Zeitpunkt. Ich aber so viel schon mitgegeben habe, und das Unterbewusstsein ist ja immer an, dass sie vielleicht an dem richtigen Zeitpunkt zu mir kommen. Also ich habe das Vertrauen auch da drin, ne, dass der richtige Zeitpunkt dann schon kommt. Ja, und wenn es eben mal nicht so ist und auch ein Schicksalsschlag daraus entsteht, dann ist es aber nicht meine Verantwortung. Ja, und von dem Druck habe ich mich sehr früh von befreit. Aber ich glaube, das ist anhand der eigenen Geschichte einfach, weil ich auch weiß, wie schnell etwas umklappen kann.
Mhm. Ja, krass, auch da taucht wieder Vertrauen auf, ne? Mhm. Also Vertrauen in dich selber. Also und zu sagen, hey, das ist das, was ich beitragen kann. Und dann gibt es natürlich auch Bereiche, die dann auch nicht mehr in meiner Verantwortung liegen.
Richtig, so. Genau.
Und du hast natürlich total recht. Also ich hatte es in einem anderen Gespräch, in unserer ersten Folge zum Thema Einsamkeit und Armut, wo Miriam Davutwandi gesagt hat, ihr hängen jetzt 20 Jahre später noch Sprüche ihrer Lehrer und Lehrerinnen nach. So, wie wenig die ihr zugetraut haben. Und ich konnte ihr bestätigen, dass auch nach 40 Jahren noch so ist, dass einem diese Sprüche nachhängen im Negativen, aber auch im Positiven. Das, was du gerade meintest, du kannst natürlich den Jugendlichen auch was mit auf den Weg geben und vielleicht greift es erst in einem Jahr.
Genau.
Oder so. Aber sie haben es mal gehört und dann sind sie vielleicht an dem Punkt, wo sie sagen, da erwischt mich der Simon jetzt aber gerade.
Ja, genau. Und ich weiß, dass es auch in meinem Leben genauso ist, wie du es gerade beschreibst. Und so war es auch immer. Ne? Und daher hilft mir diese Erfahrung letztendlich dabei, auch diese Ruhe zu bewahren in mir selbst. Und gleichzeitig hole ich mir natürlich ganz viel Energie in meinem Leben, ne, um da einen Ausgleich zu finden. Also ich bin super gerne am Sporteln, ich bin super gerne in der Natur, ich koche gerne für mich, ich lese, ich schreibe, ich mache ganz viel mit meinem Sohn und das ist halt ein Ausgleich, der mich dann wieder komplett stärkt und füllt, ne, so dass ich immer wieder auch die Energie aufbringen kann dafür.
Ja. Muss man auch erstmal rausfinden, ne, was das für einen selber so ist, was sind diese Energiequellen.
Genau, oder auch Grenzen setzen, das war eine Erfahrung. Ne? Also ich war vorher 24/7 am Anfang für alle erreichbar. Es gab zwei Vorträge manchmal an einem Tag oder fünf in einer Woche. Ne? Und das sind halt Erfahrungen, die ich machen musste, um heute zu wissen, was leiste ich, was kann ich nicht leisten. Wo ist meine Grenze und was brauche ich jetzt, damit es mir wieder gut geht. Ne? Also das sind ganz viel Dynamik drin im Leben, aber ganz viel Wachstum und Lernen immer weiter. Und ich liebe es zu lernen, ich liebe es zu reflektieren und weiter mich stark zu fühlen. Und eingangs war ja vor allen Dingen das Thema Einsamkeit. Und alleine sein, und das ist halt auch etwas, wo ich ganz stark in Auseinandersetzung mit mir selbst bin und auch einen riesen Lebenswandel auf dieser Ebene habe. Ich war immer im Mittelpunkt, ich hatte einen Freundeskreis, der ja kaum in Zahlen zu bemessen war, und heute sind es noch zwei enge, feste Freunde um mich herum und ganz viele tolle Menschen, aber wo ich nach Jahren wieder hinkommen darf, wie jetzt auch gerade in Berlin, 5 Jahre nicht gesehen und ich darf da gestern sein, 4 Stunden einfach profitieren von einem tiefgründigen, schönen Gespräch. Und das bin heute ich. Ich kann nicht mehr im Smalltalk leben, in irgendwelchen Rhythmen, die einfach nur Zwecksgemeinschaft irgendwie beinhalten in meiner Wahrnehmung. Also ich bin immer in der Tiefe und liebe Menschen, die auch in der Tiefe sind. Und habe mich da komplett gewandelt. Also ich bin alleine, wenn man es so will, in der Freizeit, aber ich fühle mich null einsam. Ganz im Gegenteil, ich genieße die Zeit mit mir selbst.
Hammer. Simon, ich habe so großen Respekt vor der Arbeit, die du da leistest. Ich kann es jedem Jugendlichen nur wünschen, also jeder jugendlichen Person in solchen Situationen hat an jemanden zu geraten wie dich.
Danke.
So wirklich großartig, dass du diese Arbeit leistest. Ich habe riesigen Respekt vor deinem eigenen Lebensweg, so und wie du den gefunden hast und weiterverfolgt hast und daraus so viel gemacht hast. Und was für ein schönes Schlusswort, nämlich es gibt Wege aus der Einsamkeit.
Definitiv.
So für sich selber und in deinem Falle dann sogar, dass du anderen auch dabei hilfst. Wahnsinn. Wir sind quasi schon am Ende und das war sehr gehaltvoll. Es war toll, das zu hören und von deiner Arbeit zu hören. Vielen, vielen Dank, dass du das berichtest und dass du so viel von dir persönlich preisgegeben hast. Ich weiß, das ist Teil deiner Arbeit auch ist, aber trotzdem ist es ja keine Selbstverständlichkeit. Also wir haben hier auch in dem ganzen Themenkomplex Einsamkeit auch gelernt und auch in den anderen Themenkomplexen, die wir behandeln, wie viele Dinge von Scham begleitet werden. So, und wie viele Dinge nicht kommuniziert werden, weil Menschen sich dafür schämen, das zum Ausdruck zu bringen. Und wir haben gerade von dir gelernt, wie viel Kraft da drin liegt, wenn man es sich traut und wie viel man dafür zurückkriegt und wie viel es mit einem macht.
Ja, das habe ich schmerzhaft gelernt, weil ich mich immer versteckt habe und gedacht habe, ich darf mich nicht zeigen mit meiner Geschichte. Und das hat mich in Depressionen geführt damals und in Isolation, in wirkliche Einsamkeit. Da habe ich mich allein gefühlt. Und habe dann damals einen entscheidenden Schritt gemacht, weil ich in der Ausbildung zum Sozialassistenten gesteckt habe. Und ich wusste, dass ich kurz vorm Scheitern war. Ich habe die ersten Tage schon wieder zu Hause verbracht, Decke über den Kopf, keinen Antrieb gehabt. Und ich habe dann was ganz Entscheidendes gemacht. Ich habe mich vor die Klasse gestellt und die wussten alle nicht von meiner Vergangenheit. Und habe dann ganz ehrlich über mein Leben erzählt und habe gesagt, ich brauche eure Hilfe, um an mein Ziel zu kommen. Ich möchte den jungen Menschen helfen. Ich habe aber nie gelernt zu lernen. Ich weiß nicht, wie Schule funktioniert. Und von diesem Tag an hat die ganze Klasse, alle Lehrer und der Schulleiter mir geholfen, diese Ausbildung zu überstehen. Und da war für mich der größte Effekt Ehrlichkeit und öffne dich. Und ich bin heute so offen, dass ich auch nicht mehr angreifbar bin. Es gibt nichts mehr, was die Leute sich nehmen können von mir, weil alles ist schon da. Und das nimmt komplett den Druck.
Wow. Krass. Ich nehme ein Beispiel dran.
Danke.
Du bist jetzt auch mein Vorbild. Ja, echt. Danke. Hammer. Simon, wir schließen immer mit Musik. So, natürlich auch so ein bisschen mit dem Gedanken, so den Geist dieser Podcast-Folge auch nochmal in ein musikalisches Werk zu gießen. Und das trägt ja dann oft irgendwie so Erinnerungen mit. Hast du einen starken Bezug zu Musik? Gibt es für dich Musik, wo du sagst, so ja, die macht was mit mir?
Musik hat schon immer was mit mir gemacht, ja. Und ich wollte als Kind immer Sänger werden.
Okay.
Und ich habe mich jetzt vor ein paar Wochen dazu entschieden, auch tatsächlich mal einen Gesangsunterricht zu machen. Und traue mich daran, will mutig sein, in meinem eigenen Leben nochmal was zu wagen. Und habe total Bock, darüber auch meinen Ausdruck in die Welt zu geben. Ich will da jetzt keine Karriere durchmachen, aber ein Hobby draus machen. Ich habe ein ganz besonderes Lied, was bei mir in Erinnerung ist, und das ist mit einem Menschen verbunden, die war 14 damals, hat mich als 15-Jähriger wahrgenommen, kannte mich, meinen Ruf und mein Leben, was sehr heftig zu dem Zeitpunkt war, und hat mir trotzdem in dieser Zeit das Gefühl gegeben, ich bin ein wertvoller Mensch und egal wie dein Verhalten aussieht, du als Mensch interessiert mich und ich will wissen, wer du bist. Und von dieser Person profitiere ich heute immer noch. Und damals war es die beste Freundin, obwohl ich mich verliebt habe und eigentlich mehr wollte. Und wir hatten ein bestimmtes Lied, was wir rauf und runter gehört haben. Und sie immer gesagt hat, das ist unser Lied. Und ich habe es tatsächlich, weil ich kein guter englisch sprechender Mensch bin, noch nie übersetzt für mich, weil ich mir immer das Gefühl beibehalten wollte, was das Lied mit mir gemacht hat. Ich weiß nicht, was es beinhaltet vom Text. Und das ist von Akon. Don't matter.
Okay. Sehr, sehr interessant, dieser Punkt mit nur die Musik wahrnehmen, nur in Anführungszeichen, oder halt sich auch auf den Text konzentrieren. Das hatte ich neulich auch bei der Folge zum Thema Einsamkeit und Migration mit Filatov, wo wir darüber gesprochen haben, dass es eben auch über diese zwei Ebenen gibt, auf denen Musik einen erreichen kann. Und ob man eher so ein Texthörer ist oder Hörerin oder so ein musikalische Hörerin. Und bei mir ist es auch ganz oft so, dass ich dann dass es mir reicht, wenn die Musik mich erreicht.
Genau,
so.
100%.
Und ja, geil, dass du auch das mit uns teilt. Ey, wirklich ein wichtiger Song in deinem Leben. So. Und ein schönes Anknüpfen an die Geschichte, die du eingangs erwähnt hast, wo du dein eigenes Lied vorgetragen hast im Familienkontext und es wurde nicht wirklich gehört. Und ich bin mir sicher, dass, egal was du ja jetzt musikalisch machst, dass das mehr gehört wird.
Doch. So. Schöner Abschluss, hast du recht. Dankeschön.
Ja. Ich darf auch immer noch einen Song raufpacken auf unsere Kopfsalat-Songs-Playlist. Es gibt einen neuen Song von M.I.A., eine Künstlerin, die ich sehr schätze. Viele kennen sie für Paper Planes, für Borders. Sie hat auch immer wiederkehrend auch politische Inhalte in ihren Songs. Und sie ist sehr gläubig. 2017 hat sie das öffentlich gemacht, dass sie auch eine religiöse Vision hatte und sie sagt, Jesus existiert real, und das hat 2017 für Furore gesorgt und für Diskussionen. Und ich muss sagen, ich finde, es ist jeder Person freigestellt, wo sie Kraft rausschöpft, wo sie Halt findet, und so sollte es auch bei ihr sein. Und dieser neue Song heißt Everything, und ich finde, dass der hat für mich, ja, mir kam gleich in den Sinn, es ist so ein Song voller Zuversicht und der hat was sehr Positives. Es war schon beim ersten Hören für mich ein Song, wo ich dachte so, oh, der baut auf. So, den höre ich gerne, den werde ich nicht zum letzten Mal gehört haben. Und es ist die erste Single von einem neuen Album von MI7. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Album, weil ein Song darauf heißt zum Beispiel 30 Minutes of Silence und 7 Songs heißen Trumpet. Okay. Trumpet 1 bis 7. Ich weiß nicht, was uns auf diesem Album erwartet, aber diese erste Single ist vielversprechend.
Spannend. Mir fällt aber noch eine Kleinigkeit ein. Wir haben selber ein Lied quasi über meine Geschichte, über ja die Arbeit tatsächlich. Ja. Und das Lied heißt Glaub an dich und ist von Dorf Music.
Okay.
Vielleicht wäre das auch noch ganz passend, weil das eigentlich das Ganze nochmal untermauert.
Ja klar, das packen wir dann auch auf die Playlist, macht ja voll Sinn. Okay, ja. Simon, großen Dank. Uns beiden bleibt nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Und hier noch ein Hinweis zum Vormerken. Vom 22. bis 28. Juni 2026 findet die Aktionswoche Gemeinsam aus der Einsamkeit statt. Dabei sind alle herzlich eingeladen, sich mit eigenen Aktionen zu beteiligen. Und das Ziel ist es, zum Thema Einsamkeit zu sensibilisieren und anderen Angebote zum gemeinsamen Austausch und zur Begegnung zu zeigen. Weitere Informationen findet ihr auf kompetenznetz-einsamkeit.de/Aktionswoche. Den Link zur Website sowie zum Newsletter findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Diese Staffel wird durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.